HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Die Zahlen sind erschreckend. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk sind in diesem Jahr schon mehr als 1500 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Private Seenotrettung ist kaum noch möglich. Italien und Malta haben ihre Häfen dicht gemacht, Rettungsschiffe beschlagnahmt. Der Vorwurf, die Helfer würden das Geschäft der Schlepper unterstützen. Benedikt Funke war Kapitän der Juventa. Das Rettungsschiff wurde vor einem Jahr von den italienischen Behörden festgesetzt. Gemeinsam mit jungen Aktivisten der Berliner Organisation Jugend rettet, hat der erfahrene Seemann über 14.000 Menschen vor dem Ertrinken bewahrt. Die Geschichte der Juventa ist jetzt in einem bewegenden Dokufilm im Kino zu sehen und auch am 13. August in Dreisat. Wie die Mission im Mittelmeer sein Leben und sein Denken verändert hat, darüber spreche ich jetzt mit Benedikt Funke in HR Info, das Interview. Herr Funke, Sie sind seit einem Jahr nicht mehr Kapitän auf der Juventa, seitdem das Schiff beschlagnahmt wurde von den Behörden in Italien. Sie mussten da Ihre Rettungsmission stoppen. Gleichzeitig sterben weiter Menschen im Mittelmeer. Wie sehr macht Ihnen dieser Gedanke zu schaffen?
Also es macht mir sehr zu schaffen, als Seemann zu sehen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und wir nicht helfen können, obwohl wir könnten. Es ging mit der Juventa los im August 2017, dass sie arretiert wurde. Und heute fährt kein einziges Schiff mehr im Mittelmeer. Die Aquarius ist jetzt gerade noch mal rausgefahren. Aber die Situation ist für alle natürlich extrem schwierig. Und es macht uns sehr zu schaffen, zu wissen, dass wir Schiffe haben, die rausfahren könnten und wir dürfen nicht.
Das heißt, Sie würden am liebsten sofort wieder los?
Wir würden auf jeden Fall am liebsten sofort wieder los. Die Seenotrettung ist eingestellt, die Leute gehen trotzdem aufs Mittelmeer und die Leute sterben trotzdem. Wir wissen, was da für eine dramatische Situation sich abspielen, die uns natürlich wütend machen. Also mich macht es ganz massiv wütend und traurig zu wissen, dass Retter festgehalten werden und gleichzeitig Menschen sterben.
Sie haben von Wut gesprochen. Ist auch Enttäuschung dabei?
Ja, wenn ich Wut sage, meine ich, glaube ich, in erster Linie eine politische Wut oder beziehungsweise eben eine politische Enttäuschung. Also es ist ja offensichtlich, dass die Todeszahlen, die hier vorliegen, eben politisch gemacht sind. Oder man könnte heute wahrscheinlich sogar sagen, politisch bewusst in Kauf genommen.
Ist auch Resignation dabei mittlerweile?
Also Resignation, würde ich sagen, ist nicht dabei. Wir haben von Anfang an in unseren Rettungsmissionen natürlich sehr viel reflektiert darüber, was wir tun und uns immer wieder die Fragen gestellt, wo Lösungsansätze für das Problem womöglich da sind. Und wir haben früh festgestellt, dass wir leider den politischen Druck, den wir aufbauen wollten auf die EU und die Forderung nach einer zivilen staatlichen Seenotrettung, nicht so stark formulieren konnten, wie wir das gerne gewollt hätten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, jetzt in den letzten Wochen und Tagen sieht man eine ganz starke Bewegung in Deutschland. Man sieht, dass die Menschen auf die Straße gehen und das hat verschiedene Hintergründe. Das ist einerseits generell, dass ich glaube, Menschen heute sagen, wir wollen nicht, dass die Politik weiter einfach hier am rechten Rand rumfischt. Und gleichzeitig ist aber ein großer Treiber, glaube ich, unser Thema, und zwar die Seenotrettung. Und dass wir es nicht in Kauf nehmen können, dass einfach wirklich wissentlich, willentlich von der Politik Leichen hier in Kauf genommen werden.
Die Gefühle, über die Sie eben gesprochen haben, ich könnte mir vorstellen, die werden im Augenblick sogar noch ein bisschen verstärkt, weil es ja einen sehr bewegenden Film gibt über die Juventa-Mission. Der tourt gerade durch die deutschen Kinos und der zeigt, mit was für einer Euphorie Sie im August vor 2 Jahren losgefahren sind. Also das war ja damals das totale Gegenteil von den Gefühlen, die Sie heute haben, oder?
Er zeigt eine gewisse Euphorie. Das ist eine junge Organisation, die Spenden gesammelt hat, um ein Schiff zu kaufen. Der Gründer war 18 Jahre alt, man sieht das im Film. Und er hat es geschafft.
Jakob Schön, ne?
Jakob Schön. Er hat es geschafft, ein Schiff zu kaufen, zu finanzieren. Er hat es geschafft, eine Crew zusammenzutrommeln, die, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, natürlich hochqualifiziert war, und rauszufahren und eben dieses Sterben zu unterbinden. Und ich spüre jetzt gerade wieder eine ähnliche Euphorie, weil wir zum Beispiel mit dem Film Menschen erreichen und wir regelmäßig bei den Vorführungen auch im Anschluss zu Gesprächen stehen, auch gerne kontrovers diskutieren und einfach merken, dass das Thema Menschen bewegt.
Der Film wurde gedreht von dem italienischen Regisseur Michele Cinque. Er hat die Crew der Juventa für diesen Film über ein Jahr lang begleitet. Und zwar von den ersten Tagen an Bord bis zur Festsetzung des Schiffs im August 2017. Sie waren damals als professioneller Seemann, der Sie sind, einer der erfahrensten und auch ältesten Leute an Bord mit 31 Jahren. Sie haben es eben gesagt, die Gründer waren so zwischen 18 und 20. Die anderen, die mitgefahren sind an Bord, hatten vielfach keine Erfahrung auf See. Warum haben Sie sich damals dieser Jugendgruppe angeschlossen? Gab es dafür einen bestimmten Auslöser?
Ja, also es gab einen ganz klaren Auslöser und das war eben Jakob. Ich habe einen Zeitungsartikel hier gelesen, noch bevor er das Schiff hatte, wo er aber schon mit einem eben dieser wahnsinnigen Euphorie, diesem jugendlichen Trieb einfach diese Motivation ausgesprüht hat und bin deswegen frühzeitig mit ihm in Kontakt getreten und habe mich der ganzen Sache angeschlossen. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass auch damals schon ein gewisser Teil in mir eben auch aus politischen Gründen gesagt hat, wir waren damals ja schon an dem Punkt, wo Mare Nostrum eingestellt wurde und Menschen, oder wo es in Kauf genommen wurde zumindest, dass Menschen aus politischen Gründen sterben könnten und dem etwas entgegenzusetzen. Also das waren eigentlich meine beiden Motivationsgründe.
Am Anfang wirkt es ja fast so ein bisschen wie eine Jugendfreizeit im Film, wenn man sich den Film anschaut. Doch dann wurden sie zum ersten Mal mit der Realität konfrontiert. Man sieht Menschen auf einen zukommen, sie springen panisch ins Wasser, um einen Platz zu ergattern im Rettungsboot. Man sieht Menschen, die halb kollabiert sind, andere, die weinen, einige weinen auch vor Glück. Solche Szenen sind mir persönlich beim Filmgucken sehr nahe gegangen. Wie sind Sie mit diesen Eindrücken umgegangen?
Natürlich verfolgen einen Bilder und nicht zuletzt jetzt auch, wenn man im Film wieder Bilder sieht, kommt einem das nahe. Also ich meine, das erste Mal einen Toten zu sehen, das haben viele Menschen vielleicht noch nie in ihrem Leben gemacht. Und gleichzeitig aber auch Bilder eben von der Verzweiflung der Menschen, von dem der Tatsache, dass sie nichts dabei haben, dass sie mit ihren Kindern reisen und auf offener See irgendjemand, seinen dreijährigen Sohn einfach ohne Rettungsweste jemand anderem in die Hand drückt und die Kinder noch nicht mal irgendwie irritiert sind, sondern von Person zu Person weitergegeben werden. Das ist alles so surreal, dass das bleibt auf jeden Fall, das bleibt hängen.
War am Anfang eigentlich klar, welche Rolle die Juventa im Mittelmeer genau spielen sollte, also welche Aufgabe sie übernehmen sollte?
Ja, also grundsätzlich war klar, dass die Juventa aufgrund ihrer Größe nicht geeignet ist, Menschen jetzt aus der Seenotrettungszone eben hier vor den libyschen Gewässern zum Beispiel nach Malta oder nach Italien zu transportieren, weil es einfach zu klein ist, hier Personen auch länger an Bord zu halten. Insofern war klar, dass die Juventa in erster Linie Boote sichten sollte, Boote stabilisieren sollte, indem Rettungswesten ausgegeben werden, wo nötig Personen auch an Bord nehmen und gleichzeitig aber eben in Zusammenarbeit mit der italienischen Küstenwache und der Europäischen Marinemission die Rettung eben gemeinsam durchzuführen. Das war alles unter Koordinierung der italienischen Seenotrettungsleitstelle und eben im Prinzip waren wir ein Assistent. Wir haben zusammengearbeitet mit denen, wir wurden auch von der italienischen Küstenwache wirklich willkommen angenommen, als Unterstützung eben dieser humanitären Notsituation. Aus dieser Rolle wurden wir dann immer weiter reingedrängt, wie alle anderen NGOs auch, dass wir eben immer mehr die staatlichen Aufgaben übernommen haben, dass die staatlichen Akteure sich immer mehr zurückgezogen haben und nicht eben wir uns mehr reingedrängt haben. Unser Wunsch war von Anfang an, dass wir eigentlich nicht da sein wollten und den Wunsch haben wir in der Theorie natürlich noch immer, aber nicht so, wie es heute sich darstellt.
Der Film zeigt dann, wie die Stimmung der Juventa-Seenotretter relativ schnell gekippt ist und wie untereinander diskutiert wurde. Wir hören mal kurz rein in eine Filmszene. Ich habe ein paar Töne zusammengeschnitten. Die Mitglieder von Jugend rettet haben sich in diesem Ausschnitt zu einer Versammlung getroffen. Das war im Winter 2016 nach der ersten Rettungsmission.
Also wir drei sind uns vielleicht einig, dass ein besseres Leben als Fluchtgrund völlig ausreicht. Das gilt vielleicht nicht für alle. Sondern vielleicht gibt es bei uns Menschen, die sagen, die Flucht war nicht gerechtfertigt, aber gerettet werden musst du trotzdem.
Das ist erstmal was völlig anderes. Die Leute, die sich aufmachen, die sind in so einer Not, dass sie auf so ein Boot steigen.
Ja, das Ding ist, ich bin halt aufgeregt gewesen, weil halt drei Seiten Kritik kam und ich halt mich nicht rechtfertigen möchte für das, was wir halt festgelegt haben.
Ich habe wirklich Bauchschmerzen. Jeden Schritt, den wir in Professionalisierung gehen, jeder dieser Schritte sind Schritte, denen die staatlichen Akteure nicht gehen müssen.
Man hört da viel Enttäuschung raus, Frust. Ein kleiner Ausschnitt war das aus dem Dokumentarfilm über die Juventa, der gerade in den deutschen Kinos läuft und der die Geschichte erzählt über dieses Rettungsschiff der Berliner Organisation Jugend rettet. Ich finde, Benedikt Funke, das ist ein sehr ehrlicher Film geworden. Sie werden da nicht als Helden gezeigt, sondern ziemlich selbstkritisch und reflektiert. Im Film diskutieren die Mitglieder dann auch selbst über diese Frage, die in der Debatte ja immer wieder kommt. Sind die privaten Seenotretter verantwortlich für mehr Flüchtlinge? Also locken sie erst die Menschen übers Mittelmeer? Wie ist Ihre Haltung dazu?
Also natürlich haben wir viel diskutiert und viel intern auch überlegt, wie unsere Rolle ist. Und was mich stört, ist, dass wir bis heute in der Debatte ja keinen Schritt weitergekommen sind. Es geht immer noch nur darum zu sagen, naja, die Seenotrettung muss da weg, die lockt die Leute an. Und das ist einfach viel zu simpel. Man sieht es ja heute auch, die Seenotrettung ist eingestellt, trotzdem sterben Menschen. Genauso sieht man, dass die Seenotrettung eingestellt ist und in Spanien die Ankunftszahlen nach oben gehen. Also ich verstehe, dass in der Debatte, also auf einzelner Ebene vielleicht die Einzelpersonen aufgrund auch der Komplexität vielleicht die simple Lösung sucht. Was mich ärgert, ist, dass es auch politische Verantwortungsträger sich teilweise so leicht machen.
Es gibt ja noch ein anderes Argument in der Debatte. Da heißt es immer, die libyschen Schlepper würden sich per Radar ganz genau orientieren, wo denn die Rettungsschiffe gerade im Mittelmeer unterwegs seien und dann die Boote mit entsprechend wenig Benzin in diese Richtung losschicken. Da ist also Ihrer Meinung gar nichts dran?
Also Schiffsbewegungen werden weltweit per GPS getrackt und man kann auch sehen, wo Handelsschiffe sich bewegen und man kann auch sehen, wo wir Seenotrettungsschiffe uns bewegen. Natürlich, weil wir dazu verpflichtet sind, diese Systeme zu haben. Perfiderweise wurde uns von der Politik ja teilweise vorgeworfen, wir würden die Systeme heimlich ausschalten, um uns zu verstecken. All das ist falsch. Die Systeme sind immer an und die kann natürlich auch jeder nutzen. Nichtsdestotrotz, die Leute, die hier von den Stränden weggeschickt werden, werden natürlich von Schleppern auch weggeschickt, darauf spekulierend, dass sie gerettet werden. Aber diese Situation ist da. Die Menschen geraten in Seenot, nicht weil sie das selbst wollen, sondern weil sie teilweise eben versklavt und in Menschenhandel festhängen und teilweise eben einfach auch gegen ihren Willen auf See geschickt werden.
Der absolute Tiefpunkt Ihrer Juventa-Mission war der Moment vor einem Jahr, als die italienischen Behörden ihr Schiff beschlagnahmt haben. Der Vorwurf lautete Beihilfe zur illegalen Einreise. Es wird momentan ermittelt gegen Sie und andere Crewmitglieder. Wie ist der aktuelle Stand?
Also der Vorwurf fußt auf Ermittlungen, die gegen uns geführt wurden. Und zwar wurde das Schiff verwanzt. Es wurden Telefonate von Crewmitgliedern abgehört. Es wurden verdeckte Ermittler auf einem anderen Schiff eingeschleust. Und trotzdem ist die Ermittlungsakte, die uns vorliegt, extrem dünn. Also es sind keine stichhaltigen Beweise. Und jetzt jüngst wurden 22 Personen benannt. Davon sind 10 aus unserer Crew und die anderen 12 sind von anderen Hilfsorganisationen. Der Vorwurf lautet Beihilfe zur illegalen Einreise und eben die Zusammenarbeit oder Kooperation mit den Schleppern.
Da heißt es ja auch, habe ich gelesen, sie sollen Flüchtlingsboote angeblich ins libysche Gewässer zurückgezogen haben, nachdem sie die Menschen geborgen hätten.
Ja, also das ist eben falsch. Und es gibt da Fotos, wo ein Holzboot zum Beispiel geschleppt wird. Das wurde von einer Wissenschaftsgruppe aus London, Forensic Architecture heißen die, von der Universität in London, wurde dieses ganze Bildmaterial rekonstruiert. Und es kann eindeutig nachgewiesen werden, dass das Boot nicht nach Libyen zurückgeschleppt wurde, sondern nach Norden. Und außerdem würden wir uns auch niemals in diese Gefahr begeben, hier womöglich mit der libyschen Küstenwache zusammenzustoßen. Es ist übrigens auch die Staatsanwaltschaft in Palermo, die in Italien für organisierte Kriminalität und Mafia zuständig ist, hat diesen Verdacht, dass wir mit Schleppern wirklich operativ zusammenarbeiten, auch schon längst zurückgezogen. Also darum geht es nicht. Mhm. Die Beihilfe zur illegalen Einreise fußt einzig und allein auf der Tatsache, dass wir Menschen gerettet haben.
Die Faktenlage kann ich jetzt von dieser Stelle aus natürlich nicht ganz genau überprüfen, aber mich interessiert, haben Sie Angst, dass es Ihnen am Ende so gehen könnte wie Klaus-Peter Reisch, dem Kapitän der Lifeline? Er hatte im Juni ja 234 Migranten an Bord genommen. Nun wird ihm gerade in Malta der Prozess gemacht. Haben Sie Angst, dass Sie angeklagt werden?
Ich habe keine Angst, angeklagt zu werden, weil wir uns juristisch absolut nichts vorzuwerfen haben. Wir sind rechtlich verpflichtet zu retten. Das haben wir gemacht. Wir haben definitiv mit niemandem hier zusammengearbeitet. Deswegen habe ich keine Angst. Und auch Klaus-Peter Reisch verantwortet sich ja nicht dafür, dass er Menschen gerettet hat, sondern er steht vor Gericht, weil an seinem Flaggenzertifikat seines Schiffes plötzlich irgendwas nicht stimmen soll. Dieses Schiff fährt seit eh und je mit dieser Flagge. Daraus wurde nie ein Geheimnis gemacht. Es wurde bei jedem Hafenanlauf den Behörden zur Verfügung gestellt, so wie bei uns auch. Alle Organisationen haben immer auf sehr hohe Transparenz Wert gelegt, haben auch wirklich auf Arbeitsebene den Kontakt zur Politik gesucht. Und deswegen ist es extrem zynisch, uns hier irgendwelche fadenscheinigen Machenschaften vorzuwerfen, weil wir immer mit den Behörden kooperiert haben.
HR-Info, das Interview mit Benedikt Funke. Er war bis vor einem Jahr als Kapitän des privaten Rettungsschiffs Juventa auf dem Mittelmeer unterwegs, um Menschenleben zu retten, zusammen mit Freiwilligen der Berliner Organisation Jugend rettet. Die Geschichte ist momentan in einem sehr, wie ich finde, anrührenden Dokumentarfilm zu sehen, der bei uns durch die Kinos tourt. Herr Funke, mich interessiert die persönliche Entwicklung, die Sie als Kapitän der Juventa und in der Zeit danach gemacht haben. Es war ja emotional eine ziemliche Achterbahnfahrt. Wir haben eben schon drüber gesprochen, von Euphorie bis hin zu Frust und Wut. Und es ist ja auch noch nicht zu Ende. Würden Sie sagen, die Erfahrungen auf dem Mittelmeer haben Sie politisiert?
Absolut. Also das ist definitiv eine der größten Dinge, die ich an mir festgestellt habe. Ich war schon immer ein politischer Mensch. Ich war schon immer engagiert und interessiert. Aber natürlich sehen wir hier eben eine EU, deren Maßnahmen immer weiter in Richtung Abschottung gehen. Und gleichzeitig ist aber allen bewusst, dass Schlepper einzig und allein eben auf dieser Abschottung aufbauen. Das ist das Einzige, was sie als Geschäftsmodell brauchen. Und das macht einen natürlich, politisiert das einen, wenn man selbst in die Täterrolle gestopft wird und gleichzeitig eigentlich weiß, dass die Politik hier die falschen Schritte einleitet.
Also es ärgert Sie, dass Sie für das, was Sie getan haben, kriminalisiert werden?
Es ärgert mich sowohl, dass wir kriminalisiert werden und wie gesagt, ich habe juristisch keine Angst, wir haben nichts Kriminelles gemacht, und es ärgert mich genauso, dass auf einem wesentlich größeren Kontext der Migrant, der Flüchtende ja auch zum Täter gemacht wird. Das ärgert mich.
Im Film konnte man auch sehen, wie Sie einige der Migranten später besucht haben in einem Flüchtlingsheim in Italien. Haben Sie immer noch Kontakt zu denen?
Ja, also wir halten Kontakt. Ich schreibe mit den Jungs Nachrichten, und die sind mittlerweile teilweise auch in Deutschland angekommen und fangen ihre Metallbaulehren an oder sind in ihren Sprachkursen. Und das ist für uns schon wahnsinnig wichtig, das auch zu verfolgen. Und andererseits eben auch den Kontakt zu halten, um vielleicht auch mal wieder ein Treffen zu haben.
Sie haben es am Anfang unseres Gespräches ja schon mal angedeutet. Wenn man jetzt auf die aktuelle Debatte in Deutschland schaut, es wird viel diskutiert, ob private Seenotrettung legitim ist oder nicht. Die Zeit hat vor ein paar Wochen getitelt, oder soll man es lassen? Das hat für einen großen Aufschrei zum Beispiel gesorgt. Wo würden Sie sagen, stehen wir gerade in Deutschland? Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, es tut sich wieder was, es gibt eine andere Bewegung momentan.
Ich bin schon optimistisch. Ich habe wirklich den Eindruck, dass getrieben von diesem Thema auch sich Menschen auf die Straße stellen, und zwar nicht nur über dieses Thema, aber an diesem Thema zumindest aufgehängt. In München zum Beispiel vor wenigen Wochen 20.000, 30.000 Leute auf die Straße gehen und im Prinzip da sagen wollen, wir wollen nicht, dass die Debatte so aus ihre Menschlichkeit verliert. Und das ist wichtig. Es gibt hier wirklich gerade zwei Gruppen. Entweder man stellt sich auf die Seite der Menschenrechte und sagt, dass die uneingeschränkt gelten, und zwar für jeden, oder man akzeptiert eben, dass sie nicht für jeden gelten.
Ich wollte gerade sagen, die andere Seite, können Sie es nachvollziehen, wenn Menschen in Deutschland und Europa weit das Gefühl haben, es reicht mit den Flüchtlingen, und die wählen eben rechts, weil diese Parteien eben für Abschottung stehen. Können Sie das nachvollziehen in irgendeiner Form?
Also ich kann das, wie ich vorher schon gesagt habe, nachvollziehen, dass die Einzelperson sich vielleicht die simple Lösung sucht, weil sie sich der Komplexität nicht stellen will. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass die Gesellschaft nach wie vor sich in einer Situation befindet, wo wir nicht über andere Themen diskutieren, weil ich habe in Deutschland wirklich an kaum einer Stelle, und ich bin sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs, das Gefühl, dass sich hier das Land nachhaltig verändert hat durch die Menschen, die wir aufgenommen haben. Und wenn man sich Also es gibt da ja auch diesen krassen Kontrast zwischen der Online- und der Offline-Welt. Wenn man sich in den Medien umschaut, dann hat man das Gefühl, wir würden hier in ständiger Bedrohung und ständiger Gefahr leben. Ich habe auf der Straße nicht das Gefühl, dass die Menschen hier in München abends im Biergarten irgendwie sich um irgendwas fürchten. Und auch die Menschen, die sich eben mit Integration beschäftigen und in den entsprechenden Organisationen arbeiten, die machen ihren Job, die sind da und es funktioniert. Wir haben die Fähigkeiten, damit umzugehen. Und deswegen würde ich mir auch von der Politik wünschen, dass sie das Thema jetzt nach 3-4 Jahren endlich abhakt, dass unser Heimatministerium auch auf die Idee kommt, dass sie auch so eine Aufgabe wie Wohnungsbau haben und andere Themen, die uns einfach auch viel mehr beschäftigen sollten.
Herr Funke, wir haben in unserer Sendung immer ein Ritual, unsere Interviewbox, die habe ich hier neben mir stehen und die füllen wir für jeden Gast mit etwas Besonderem. Da Sie mir aus einem Studio in München zugeschaltet sind, habe ich für Sie Töne reingetan, damit Sie das auch hören können. Gut. Und zwar haben wir uns 3 Meldungen aus der Zukunft für Sie überlegt und ich würde gern von Ihnen wissen, was Sie mit denen anfangen können. Hier kommt die erste. Gut.
Millionenspende für Juventa Crew. Microsoft-Gründer Bill Gates will die Arbeit der deutschen Seenotretter unterstützen. Wie Medien berichten, handelt es sich um eine Spende in Höhe von bis zu 5 Millionen US-Dollar. Offenbar ist der Betrag an keine Auflagen gebunden.
Schöne Vorstellung?
Also natürlich eine schöne Vorstellung und ich würde das Bill Gates zum Beispiel auch zutrauen, weil Bill Gates natürlich eine Person ist, der sich eben die Komplexität der Welt nicht vereinfacht. Und wir könnten das Geld natürlich gut gebrauchen. Wir würden einerseits wahrscheinlich sofort ein neues Schiff kaufen und rausfahren und andererseits würden wir...
Wenn das ginge, die Häfen sind ja dicht in Italien und Malta.
Wir würden schon rausfahren. Und wir würden uns natürlich auch sofort vor den Europäischen Gerichtshof oder Menschenrechtsgerichtshof wenden, um unser Schiff zurückzubekommen. Das könnten wir dann beides machen.
So, ich öffne nochmal die Box und dann kommt die nächste Meldung raus.
Große Ehre für Seenotretter. Das norwegische Nobelpreiskomitee hat mitgeteilt, dass der Kapitän des deutschen Rettungsschiffs Juventa, Benedikt Funke, für den Friedensnobelpreis nominiert worden ist. Funke hat mit seiner Crew nach eigenen Angaben bislang über 14.000 Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet.
Ich hätte jetzt gern Ihren Gesichtsausdruck gesehen. Wie haben Sie geguckt gerade?
Ja, ich habe natürlich geschmunzelt und habe mir anfangs schon denken können, was jetzt gleich kommt.
Würden Sie das annehmen, wären Sie stolz drauf?
Ich weiß nicht, ob ich stolz drauf sein kann, weil den hat ja die EU auch schon bekommen und versenkt ihn gerade im Mittelmeer.
Oh.
Aber natürlich wäre ich da stolz.
Also Sie könnten ja ein besseres Vorbild für andere sein.
Es geht ganz klar darum, einerseits zu sagen, dass niemand von uns da rausgefahren ist. Und das hatten Sie, glaube ich, auch erwähnt, dass wir in dem Film nicht als Helden dargestellt werden und niemand von uns möchte ein Held sein. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn es politische Anerkennung auch gibt. Klaus-Peter Reisch hat gerade auch in München hier den Europapreis bekommen. Mhm. Also ja, wir würden uns natürlich freuen, belohnt zu werden, statt mit Vorwürfen konfrontiert zu werden.
Haben Sie eigentlich ein bestimmtes Vorbild? Gibt es jemand Bestimmtes, der Ihnen Mut macht, dass Sie eben weiterkämpfen, dass Sie weiterhin motiviert sind?
Also ich bin persönlich ganz beeindruckt von einerseits aus meiner seemännischen Karriere heraus von seemännischen Größen wie zum Beispiel Ernest Shackleton, der eben seine Leute nie im Stich gelassen hat. Aber als politische Persönlichkeit Nelson Mandela bewundere ich sehr.
Okay, wir haben noch eine Meldung, die natürlich frei erfunden ist, extra für Sie geschrieben. Ja.
Rettungsschiff Juventa darf wieder auslaufen. Das Schiff der deutschen Organisation Jugend rettet war vor einem Jahr von den italienischen Behörden beschlagnahmt worden. Die Auslaufgenehmigung wurde erteilt, nachdem sich die Bundesregierung eingeschaltet hatte. Bundeskanzlerin Merkel hat angekündigt, sich an Bord des Schiffs ein Bild von der aktuellen Seenotrettung auf dem Mittelmeer zu machen.
Die Bundeskanzlerin bei der nächsten Mission auf ihrem Schiff. Ist es denkbar?
Also ich würde sie sofort mitnehmen. Ich denke, mit ihr kann man sich auch vernünftig unterhalten. Wir haben auch erst Horst Seehofer, also andere Organisationen haben Horst Seehofer eingeladen mitzufahren und sich von der Situation ein Bild zu machen. Und wir haben als Jugend rettet auch im Jahr 2017, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben den politischen Diskurs gesucht. Wir haben versucht, eben auf Arbeitsebene mit der Politik zusammenzukommen. Wir haben unsere Missionen immer nach Mitgliedern des Kabinetts benannt. Wir hatten eine Mission von der Leyen und eine Mission de Maizière und so weiter. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Bundesregierung sich uns öffnen würde und sich mit uns unterhalten würde.
Wenn Sie ihr eine Sache nur sagen könnten, was wäre das Wichtigste, was Sie Angela Merkel unbedingt sagen möchten oder würden?
Ich würde Frau Merkel eigentlich momentan ganz gerne fragen, wie sie schläft. weil ich frage mich, ob sie, ich halte sie ja für eine vernünftige Person auf eine gewisse Art und Weise und frage mich, wie sie damit leben kann, dass die EU-Staaten derzeit eben diese Politik mittragen, die dazu führt, dass Menschen an der Außengrenze sterben. Das Ganze wird derzeit durch die EU schon aktiv in die Wüste rein verschoben und es ist überhaupt kein Abbruch dieser Politik zu sehen. Und da würde ich gern wissen, wie Frau Merkel damit persönlich umgeht.
Dankeschön, Benedikt Funke.
Ja, gerne.
Er war bis August letzten Jahres Kapitän des privaten Rettungsschiffs Juventa. Der Film wird übrigens am 13. August in Dreisat gezeigt, um 22.25 Uhr. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und er läuft auch in ausgewählten Kinos. Schauen Sie einfach mal online bei uns auf hr-inforadio.de. Da gibt es die Termine und natürlich auch den Podcast dieser Sendung. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.